Das ist schon richtig. Hier ist Radio Frei, aber Radio Frei ist nicht alleine. Wir sind zu dritt. Wir sind nämlich da mit Unterdessen. Und der hier die Bitte gewährt, im Bunde der Dritte zu sein, ist Reino. Willkommen bei dieser Sendung. Willkommen bei Unterdessen. Willkommen am 24. Juni des Jahres 2026. Manchmal hat man an heißen Tagen ja den Eindruck, es passiert da eigentlich gar nichts. Aber es passiert sehr viel in dieser Welt. Man braucht nur in die Nachrichten reinzuschauen. Und nicht nur in dieser Welt passiert sehr viel, auch in Erfurt. Und ein wenig von Erfurt senden wir denn nun in diese Welt, wie auch immer und wann auch immer und wo auch immer die Hörerschaft sitzen, liegen, aber eben hören mag. Was habe ich zusammengestellt für diese Sendung und aus der Welt und aus Erfurt für diese Welt? Ich habe zusammengestellt mal wieder eine kleine Rubrik, eine ganz kurze kleine Rubrik unter der Überschrift: Was sind eigentlich Vorurteile und wie gehen wir damit um? Wir haben außerdem eine Rubrik, die schon ganz, ganz alt ist. Die Folge 120 läuft da heute schon. Switch vom Frosch zum Vogel. Dann gibt es eine Wissenschaftsecke, die sich heute mit unserem ganzen Selbst beschäftigt, also im Wesentlichen mit dem Gehirn. Und der Kollege Ulrich hat einen Veranstaltungshinweis mit einem Interview beigesteuert aus seinem Leben, aus seinem musikalischen Leben, aus dem Bereich des Jazz. Es gibt natürlich auch eine Menge Musik. Ich habe versucht, sie ein wenig auf die Themen, unter denen diese Wortbeiträge stehen, abzustimmen, wie ich das gelegentlich so mache. Und da werden wir jetzt erstmal ein kleines Schlagzeug machen. Das ist so eine Musik, die sagt, beweg dich. Und das Wetter sagt, beweg dich lieber nicht. Konflikte von morgens bis abends. Und mit Konflikten haben auch zu tun unsere Vorurteile. Denn sie leiten uns nicht selten durch die Konflikte durch. Und heute habe ich mich unterhalten, sondern vor ein paar Tagen habe ich mich unterhalten mit der Kollegin Katharina. Sie hat uns geschildert, was das Vorurteil ist, das sie am meisten in dieser Gesellschaft ärgert. Und dieses Vorurteil, das hat mit Kindern zu tun. Und deswegen habe ich dazu erstmal einen Song beizusteuern von Mantissa.
Sors les mains de tes poches et ne me réponds pas. Tout ce que je te reproche, je te l'ai dit 100 fois. T'es la pire des élèves que je n'ai jamais vu, dans la pire des classes que je n'ai jamais eue. On appelle tes parents, tu peux rentrer chez toi. Ah bon, ils sont absents, c'est drôle, ça m'étonne pas, ça ne vous étonne pas. Ah bon, que savez-vous de moi, si vous saviez chez moi, si vous saviez pourquoi. Ah bon, nous les enfants difficiles, aux regards indociles, on joue l'indifférence, mais pourtant nous les enfants difficiles, on est bien plus fragiles, malgré ce que l'on pense, oui pourtant. Et tant d'années après, je m'en souviens encore. Si seulement ils savaient que je faisais des efforts. Il m'arrivait de rêver d'être l'élève parfaite, mais mon autre moitié n'en faisait qu'à sa tête. Je voulais pas des ennuis, seulement du réconfort. Si demain je suis absente, ne m'appelez pas, ne vous étonnez pas. Ah bon, que savez-vous de moi, si vous saviez chez moi, si vous saviez pourquoi. Ah bon, nous les enfants difficiles, aux regards indociles, on joue l'indifférence, mais pourtant nous les enfants difficiles, on est bien plus fragiles, malgré ce que l'on pense, oui pourtant. C'est le celui qui longe les murs, ah bon, c'est le celui plein de fêlures, ah bon, celle qui chante déjà au futur, ah bon, celui dont le père joue les durs, tiens bon, il y a celle qui manque de temps, ah bon, parce qu'elle s'occupe de ses parents, ah bon, celle qui n'a pas les pieds sur terre, ah bon, et ceux qui pleurent dans les vestiaires, ah bon, y'a celle qui rit toujours trop fort, ah bon, peut-être pour oublier son corps, ah bon, premier venu, dernier parti, ah bon, parce qu'il ne veut pas rentrer chez lui, tiens bon, si vous saviez comment c'est dur, ah bon, une étiquette sur la figure, ah bon, qu'on n'arrive pas à décoller, ah bon, alors qu'on vient de commencer, tiens bon, tous les enfants difficiles. Au destin si fragile, mais pas perdu d'avance, en mouvement. Nous, les enfants difficiles, tous les regards hostiles, nous en avons conscience, et pourtant. Nous, les enfants difficiles, au destin si fragile, mais pas perdu d'avance, en mouvement. Nous, les enfants difficiles, tous les regards hostiles, nous en avons conscience et pourtant.
Mantissa war das und der Titel heißt Les Enfants Difficiles, die schwierigen Kinder. Die Rubrik, die ich gerade ausgerufen habe, die gibt es noch gar nicht so lange. Es gibt auch noch keinen richtigen Jingle dazu, keinen Trailer oder so etwas. Das Ganze läuft unter dem Stichwort Vorurteile. Und jeder von uns hat Vorurteile. Jedem von uns sind sie nützlich und manchmal sind sie eben auch fürchterlich schädlich. Nämlich dann, wenn sie auf falschen Tatsachen beruhen, beziehungsweise wenn aus den richtigen Tatsachen die falschen Schlüsse gezogen werden. Auch das kann ja passieren. Zu diesen Vorurteilen befrage ich jetzt immer die Interviewpartner, was haben Sie denn für ein Vorurteil, über das Sie sich am meisten in dieser Gesellschaft ärgern? Und dann frage ich weiter, was tun Sie, wenn es Ihnen begegnet in dieser Gesellschaft? Und genau dasselbe habe ich jetzt auch mit Katharina Müller gemacht. Und dieses Gespräch, dieses ganz kurze Gespräch, das folgt jetzt.
Welches Vorurteil in dieser Gesellschaft ärgert dich am allermeisten?
Das, was mir gerade in den Kopf schießt, ist das Vorurteil, dass Kinder kleine, unzulängliche Menschen sind, sowas wie Menschen dritter Klasse. Ja.
Und warum ärgert dich das?
Weil das nicht so ist. Weil Kinder nicht so sind, wie viele denken, dass sie sind.
Nun ist dieses Vorurteil ja nicht eins, was einem unbedingt in einer Diskussion oder in einer Unterhaltung begegnet, sondern eher im praktischen Umgang mit Kindern.
Korrekt. Und vor allem mir als Mutter natürlich sehr viel auffällt.
Was machst du, wenn dir eine solche Situation begegnet, in der du den Eindruck hast, da hat einer dieses Vorurteil, was mich so fürchterlich ärgert?
Wenn ich den Zugang zu dem Kind habe oder zu den Kindern, dann versuche ich die Kinder darin zu bestärken, dass sie eben nicht in dieser Position sind, sich von oben her diese Macht aufdrücken zu lassen und dass sie bestärkt werden, darin so zu sein, wie sie sind. Und falls ich den Zugang zum Kind nicht habe und doch einen eher persönlicheren Zugang zum Elternteil oder zur Bezugsperson, versuche ich die Bezugsperson aufmerksam zu machen darauf, dass die Kinder genauso gleichwertige Menschen sind wie wir Erwachsene, einfach mit einer anderen Perspektive und mit einem anderen Entwicklungsstand.
Das war ein Vorurteil, über das sich Katharina so fürchterlich ärgert. Ich habe dazu jetzt noch einen Titel rausgesucht, bei dem man sich fragen kann, bestärkt das dieses Vorurteil eigentlich oder spricht es dagegen? Ich weiß es nicht ganz genau und diese gewisse Unsicherheit, die ist ja auch ein Anlass nachzudenken und nachzudenken Anlass zu geben, haben wir in diesen Zeiten genug. Und der Titel, den ich dazu jetzt rausgesucht habe, der ist von den Wise Guys und heißt einfach Kinder.
Kinder finde ich nicht so toll, tut mir wirklich leid. Kinder finde ich nicht so toll, tut mir wirklich leid. Eins schmiert dir die Wände voll und ein anderes schreit. Eins schmeißt wild mit Lego rum aus Hartplastikbehältern. Doch was ich am schlimmsten find, sind die stolzen Eltern. Was mir auf die Nerven geht, sind die stolzen Eltern. Eltern können nicht normal kommunizieren. Mitten im Gespräch krabbeln sie auf allen Vieren. Und sie reden so lang über Farbe und Gewicht des Inhalts in der Windel ihres Babys, bis man bricht. Letzten Sonntag schlief die Anna durch bis kurz vor acht. Ist ja kaum zu glauben, und was habt ihr sonst gemacht? Unser Flori isst nicht viel, das ist nicht gesund. Willst du jemand fressen sehen, dann kauf dir doch einen Hund. Kinder find ich nicht so toll, nimm mir das nicht krumm. Wenn ich mal eins halten soll, bringt mich das was dumm. Babywindeln stinken auch aus guten Müllbehältern. Doch was ich am schlimmsten find, sind die stolzen Eltern. Was mir auf die Nerven geht, sind die stolzen Eltern. Stolze Eltern finde ich noch schlimmer als die vielen Pitbull-Halter, die mir sagen, och, der will nur spielen. Stolze Eltern kann man ja im Grunde nicht besuchen, außer man hat Bock auf zwei Stunden Backekuchen. Laura hat so einen süßen, kugelrunden Bauch. Na, da gratuliere ich, aber sowas hab ich auch. Laura kann schon Papa sagen, das ist voll extrem. Ich schau Lauras Mama an und frage sie, zu wem. Kinder find ich nicht so toll, tut mir wirklich leid. Eins schmiert dir die Wände voll und ein anderes schreit. Eins schmeißt wild mit Lego rum aus Hartplastikbehältern. Doch was ich am schlimmsten find, sind die stolzen Eltern. Was mir auf die Nerven geht, sind die stolzen Eltern. In der Gruppe noch viel schlimmer. Das bedeutet Krieg im Kinderärzte-Wartezimmer. Dort machen sie sich dann eiskalt gegenseitig platt und prahlen, welches Baby schon die meisten Zähne hat. Stolze Eltern gehen abends leider nicht mehr raus. Doch sie sagen allen, wir sind eh lieber zu Haus. Wenn man Glück hat, schauen sie noch die Sendung mit der Maus. Und sie sprechen alles wie die Teletubbies aus. Kinder find ich nicht so toll, tut mir wirklich leid. Eins kackt sich die Windeln voll und ein anderes schreit. Ich soll toleranter sein, keine Angst, ich kann es. Wenn es meine eigenen wären, wäre das ganz was anderes. Wenn es meine eigenen wären, wäre das ganz was anderes.
Die letzte Zeile macht aus dem Vorurteil die Selbstironie. So habe ich es jedenfalls empfunden von den Wise Guys. Kinder. Was bleibt dazu noch zu sagen? Im Grunde genommen jetzt erstmal nichts mehr. Dieses Vorurteil macht nachdenken, finde ich jedenfalls. Und weil wir gerade beim Nachdenken sind und weil die Einstellung zu Kindern zu einem Gutteil mit Gefühlen zu tun hat, haben wir jetzt aus der Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel eine Episode, die nennt sich Gefühle. Und auch dazu habe ich natürlich etwas rausgesucht und war etwas verblüfft darüber. Darüber hatte ich mir noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht, wie viele Begriffe wir eigentlich in den verschiedenen Sprachen für Gefühle haben. Da gibt es im Englischen zum Beispiel das Wort Feelings, dann gibt es das Wort Emotions, dann gibt es das Wort Sensation, dann gibt es das Wort Sentiment und so weiter und Sensen auch noch. Alles mit geringfügig unterschiedlichen Inhalten und Bedeutungen. Es ist jedenfalls faszinierend, wie viele Begriffe wir dazu haben, auch in anderen Sprachen und natürlich auch im Deutschen. Deswegen habe ich jetzt einen Titel rausgesucht, der beschäftigt sich erstmal mit den Emotions von Brenda Lee.
Got me crying, crying again. When will you let this heartache in? Emotions, you get me upset. Why make me remember what I wanna forget? I've been lonely. Lonely too long. Emotions, please leave me alone. You worry my days, yes, you torture my nights. Never a dream, no, those dreams never turn out right. Emotions, you see what you're doing to me. Emotions, please set me free. You worry my days, oh, you torture my nights. Never a dream, no, those dreams never turn out right. Emotions, give me a break. Oh, let me forget that I made a mistake. Oh, can't you see what you're doing to me?
Wie fühle ich mich? Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt.
Weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Es wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel.
Wir sind zurück bei Switch vom Frosch zum Vogel und ich freue mich, dass Mirjam Binder und Lukas Osburg hier sind. Hallo.
Hallo.
Wir besprechen Woche für Woche Situationen aus unserem Leben oder dem von anderen Menschen und gucken, wie es mit gewaltfreier Kommunikation schöner laufen könnte. Und wenn ihr da draußen manchmal denkt, doch, ich habe was, das sollen die da mal bereden, dann schreibt uns eine E-Mail an switch@radio-frei.de.
Dankeschön für die letzten beiden, wahrscheinlich waren es die letzten beiden Folgen, die ausgestrahlt wurden. Da waren zwei Beispiele eingesendet worden, einmal von einer Martina haben wir sie genannt und einmal von einer Freundin von Marie. Ja. Danke, dass ihr es eingesendet habt.
Genau,
das stimmt. Und immer noch freuen wir uns auch, wenn es irgendwann nochmal Feedback gibt. Wie ist es eigentlich ausgegangen?
Das war absoluter Mist, was ihr da erzählt habt.
Entweder das, genau, ob es was geholfen hat oder auch wie die Geschichte weiterging. Ja. Das sind ja manchmal schon spannende Sachen. Mhm. Heute wollen wir nicht konkret auf eine Situation schauen, sondern auf etwas, was wir hier jede Folge besprechen. Und zwar sind das diese Gefühle, von denen immer alle reden. Mhm. Und wir auch. Mhm. Die irgendwie wichtig zu sein scheinen, dass wir die erkennen und wahrnehmen können.
Genau. Und es gibt ja immer ein riesen Portfolio. Also eigentlich gibt es eine ganz schön lange Liste an Begrifflichkeiten, die wir für Gefühle nutzen können. Und So der Klassiker. Marie, du bist eingestiegen. Willst du das Wort nochmal sagen?
Welches Wort?
Wie du dich fühlst?
Scheiße fühle ich.
Genau. Lukas, was würdest du sagen? Ist das Wort Scheiße ein Gefühl?
Nein.
Kein Gefühl.
Genau.
Nein.
Ich fühle mich richtig schlecht. Geht das?
Ja und nein. Also nein, es ist genau. Halt, also so der Gefühlswortschatz bei einigen Menschen, und das war vor ein paar Jahren bei mir nicht anders, ist zwischen gut und schlecht und vielleicht noch normal oder mittel. Also man kennt drei Worte.
Oder ich weiß nicht, ich habe keine Gefühle.
Manchmal, ja, und manchmal sagt man auch, oh, ich bin müde und ich habe Hunger.
Ah ja.
Das gibt's schon.
Gestresst. Also, ich glaube, das gibt's
ja
auch.
Ja, das gibt's auch.
So eine Handvoll Gefühle, gut, schlecht, gestresst, Hunger, müde.
Genau.
Und wir wollen heute darüber sprechen, wie wir Zugang dazu bekommen, das ein bisschen differenzierter zu betrachten, was mit Übung durchaus gehen kann. Das habe ich an mir selbst schon festgestellt.
Ja. Stark. Wir auch. Und die Frage ist, weshalb ist das denn so wichtig?
Gute Frage.
Ja, wir sprechen ja immer wieder davon, dass wir, also dass die Bedürfnisse uns dann am Ende auch den Weg zu einer möglichen Lösung oder zu unterschiedlichen Lösungen weisen. Und um dahin zu kommen, braucht es tatsächlich auch den Fokus auf die Gefühle. Gleichzeitig ist es wichtig, da nicht hängen zu bleiben. Also die Gefühle sind immer nur so ein guck mal genauer dahin, guck mal genauer dorthin. Und ich denke, es ist gut, wenn man sich damit auch mal beschäftigt, wenn man mal ganz genau schaut, hey, was gibt's denn da für verschiedene Begrifflichkeiten, die ich verwenden kann, um wirklich auch in Kontakt mit mir selbst zu kommen. Also ich merke immer wieder, wie wir hier auch sitzen und überlegen, ah, welche Gefühle könnten das denn sein, und das ist noch nicht so stimmig, das ist noch nicht so da, aber ja, jetzt trifft's das. Macht's dann leichter, am Ende auch zu den entsprechenden Bedürfnissen zu kommen.
Und wenn man sich dann damit beschäftigt, dann merkt man auch so bei Worten wie Wut oder Traurigkeit oder Dankbarkeit oder Freude oder Entspannung, dass man die auch noch abmildern oder intensiver sagen kann. Nicht nur ich bin sehr entspannt oder ich bin ein wenig traurig, sondern dann findet man auch noch andere Worte, die zum Beispiel bei Ärger kann man sagen, ich bin wütend oder ich bin aufgebracht. Aufgebracht ist deutlich weniger doll. Und genau, was Miriam sagt, um dahin zu kommen, ist es wichtig, das zu üben und dann irgendwie auch Worte dafür zu finden, was da im eigenen Körper gerade lebendig ist, statt gut, schlecht und hungrig.
Genau.
Ja.
Und wer uns häufiger schon zugehört hat, hat auch schon mitbekommen, dass wir von zwei unterschiedlichen Sprachen sprechen. Wir reden einmal von der Wolfs- und von der Giraffensprache. Die Wolfssprache ist so das, was wir im Alltag leben, also wo wir eigentlich weniger drauf gucken, wie äußern wir uns jetzt, nehmen wir da jetzt Rücksicht drauf, ob wir den anderen in irgendeiner Form verletzen oder was auch immer, wie auch immer, oder ob wir von uns selbst sprechen oder eben über den anderen oder über etwas anderes. Und in der Giraffensprache geht es vom Prinzip her darum, miteinander in Verbindung zu kommen und auch wirklich bei sich selbst zu bleiben. Da geht es nicht um Egoismus, sondern einfach um die Tatsache, dass wenn ich von mir selbst spreche, wie geht's mir, welche Bedürfnisse habe ich, dass ich in der Verantwortung bei mir bleibe und niemand anders dazu aufgefordert ist, für mein eigenes Seelenheil quasi zu sorgen.
Mm.
Ne? Genau. Ja. Und
ja, und das Wichtige ist, also Wolfs- und Giraffensprache, wenn man das jetzt so sieht, dass das eine richtig ist und das andere falsch, oder das eine gut und das andere schlecht, dann ist man wieder in der gleichen Welt wie vorher. Dann gibt es Böse und Gut, und dann bestraft man die Bösen und die Guten belohnt man. Und da, also will ich nicht hin, und da will auch die gewaltfreie Kommunikation nicht hin, sondern es ist eher so ein, die Giraffensprache sorgt für Verbindung, und diese Wolfssprache, wenn ein Mensch, was ich ja auch hin und wieder mache, Wolfssprache spricht, dann tut er sein Bestes, was er in dem Moment tun kann. Und dann kann man trotzdem auf die Gefühle und Bedürfnisse dahinter hören. Es ist halt nicht so leicht.
Ich finde es total wichtig.
Ja, ist
also
es.
Also ich feiere das immer voll, wenn ich genau diese Wölfe auspacken kann. Wenn ich wirklich loslegen kann und meiner Wut reinlaufen lassen.
Ich bin gerade so stinksauer oder so. Ich bin übelst traurig.
Piept mich voll an, wie hat denn der sich jetzt verhalten? Was ist denn das für ein Mist? Oh, immer wieder dasselbe und so weiter und so fort.
Weil dann
über
nämlich
dieses Loslassen.
Weil dann nämlich, so wie Miriam das gerade sagt, die Energie dahinter in Schwung kommt und die Worte sind halt voll authentisch, und dann kann man dahinter die Gefühle und Bedürfnisse vermuten, statt halt so wie fühle ich mich gerade? Keine Ahnung, wie das Gefühl heißt. Halt einfach, oh, ich bin stinkesauer oder halt einfach, oh, das nervt mich. Geh mir jetzt nicht auf den
Schwimmer. Keks. Also, und auch da, das ist immer das Schöne, so die Idee, die Wolfssprache gut, schlecht, ne? Nein, gibt's ja nicht, sondern ich brauche die auch.
Ja, auf jeden Fall.
Und das fetzt voll, sich da auszutoben.
Und die auch zu feiern.
Macht auch die macht Kreativität, finde ich auch.
Lass uns mal anwolfen, okay? Ja, genau. Ey, das kann ich machen. Ich habe eine Idee, ja. Kann ich wirklich.
Genau, also auch für jede und jeden, also wenn du dich alleine damit auseinandersetzt, ruhig alle Kommentare, die in deinem Kopf da sind, rausballern.
Alle die bösen wertenden Sätze.
Ja, genau, alles, was in irgendeiner Art und Weise Vorwurf, Kritik, Angriff ist, immer raus damit. Such dir vielleicht jemanden, den es nicht betrifft. Oder nimm dir Zettel und Stift oder schreib dir selber eine Sprachnachricht, also so ein Memo irgendwie, was du dir vielleicht nochmal anhören kannst, um dann zu gucken, ganz in Ruhe, okay, krass, das ist jetzt alles da. Und das ist so bunt und lebendig und das will alles gehört werden. Auch wenn es unangenehm ist, ist es hilfreich, weil es mir zeigt, dass bestimmte Sachen mir wichtig sind. Mhm. Und da finde ich erst den Zugang zu, wenn genau diese Gedanken, diese Interpretationen, diese Bewertungen, all das, wenn das alles Raum hat, ja. Wenn das alles mal raus kann, wenn ja. Da so richtig Luft gelassen wird.
Wenn das alles da sein darf und kann, statt halt, ich fange an, mich aufzuregen und dann, ich mache einfach mal, du kannst mich ja mal unterbrechen oder sagen, ja, das stimmt so gar nicht. Boah, ich bin übel sauer. Weißt du, was ach, schon wieder komm, auf Arbeit passiert?
Jetzt beruhige dich doch mal ein
bisschen. Das ist schon tausendmal nee, passiert, weißt du, wie jetzt. Genau, und dann unterbreche ich meinen Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin und es ist einfach wichtig, dass das Raum hat.
Ja.
Dass ich mich aufregen kann, weil manchmal reicht das Aufregen allein schon aus und beim zweiten oder dritten Mal erzählen oder einfach nur mit dem Sein, ist es schon bei weitem nicht mehr so tragisch, so schlimm, so intensiv. Ja, danke fürs Unterbrechen.
Voll gern. Und ich hatte gerade so den Eindruck, wäre das jetzt echt gewesen, Lukas wäre noch mehr explodiert.
Ja.
Weil ich ihn immer wieder, da wird immer wieder der Reißverschluss wird wieder hochgezogen und dann platzt irgendwann die Naht.
Eigentlich gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich explodiere oder wenn ich ein anderer Menschentyp bin, dann ziehe ich mich zurück und erzähle einfach nichts mehr.
Ich implodiere.
Ja.
Und beides ist nicht gut.
Ja.
Also, es ist, ja, auch für wirklich für die physische, psychische Gesundheit.
Außer man kennt die Giraffensprache, dann kann man merken, warte, ich atme mal. Und dann kann ich mich entscheiden, gehe ich erstmal mit mir in Verbindung? Wenn das möglich ist, ja, prima. Und wenn das dann gemacht ist, kann ich auch mit der anderen Person in Verbindung gehen und sagen, hey, lass mich bitte 2 Minuten ausreden. Ja, das genau. Ist jetzt die Kurzform, einfach nur eine Bitte statt anstelle von allen 4 Schritten.
Ja, und auch da versuch nicht, dich selbst zu regulieren, indem du von Anfang an sagst, warte mal, jetzt kommt der Gedanke, jetzt versuche ich das sofort zuzusortieren. Wenn du gerade am Anfang stehst, einfach erstmal alles raus. So, alles da liegen haben und sich dann damit beschäftigen. Weil dieses Einbremsen sorgt auch schon wieder dafür, dass du dir ziemlich viel von der Energie nimmst und ziemlich, also meiner Meinung nach, ziemlich viel dann auch von der Klarheit, die du gewinnen könntest über dich selbst und über deine Themen. Also unbedingt rauslassen, unbedingt damit beschäftigen.
Ich finde, also ja, ich würde sogar noch hinzufügen, nicht nur am Anfang, sondern bei mir so mit der Zeit. Ich liebe diese Freiheit, das einfach rauslassen zu können. Und dann werde ich damit immer freier. Also ich schreie da jetzt nicht Leute an, sondern ich frage Leute, ob ich denen das erzählen kann. Und wenn die keine Lust haben, mache ich es nicht. Oder ich mache es halt selbst. Also so Selbstgespräche. Ja.
Und was auch schön ist, also ich hatte ja eben schon gesagt, Kreativität. Am Anfang kommen vielleicht wirklich so richtig krass blöde Kommentare, weil einen das richtig frustriert. Und je mehr man sich da so reinsteigert, mit umso mehr Leichtigkeit geht das dann auch. Und dann wird es vielleicht auch gerade plötzlich lustig, obwohl es eigentlich eine ganz schön anstrengende Situation ist, kommt da trotzdem noch ein bisschen Humor und Leichtigkeit rein. Und das ist auch total schön, sowas dann genießen zu können, da drin zu baden.
Ja. Ja.
Um dann unbedingt, bitte, nachdem wir alle Gefühle gesehen haben, zu jedem Gefühl uns ein Bedürfnis zu suchen, was so da ist.
Und dann vielleicht zu überlegen, wie könnte ich mir das erfüllen? Wie könnte ich mir das erfüllen?
Ja. Und da sagt ja Rosenberg, oder sagte, die Lösung ist dann das Abfallprodukt. Also wenn ich die Gefühle habe und die Bedürfnisse, die ja wirklich ja dieser kostbare Schatz sind, den wir da entdecken, dann kommt die Lösung von ganz allein.
Ja.
Du bist easy.
Voll. Am Anfang, ne? 10 Jahre sind holprig und dann geht's so.
Dann geht's. Dann habe ich nur noch 3 holprige Jahre. Hoffentlich wird's danach noch leichter.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf.
Ja, ich auch. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Switch vom Frosch zum Vogel. Vielen Dank, Marie. Vielen Dank Ihren Gästen für diesen Beitrag über Gefühle. Und nachdem ich eingangs einen Titel gespielt hatte, der hieß Emotions von Brenda Lee, habe ich jetzt einen, der kommt von der Who und heißt Sensation.
I overwhelm as I approach you, make your lungs hold breath inside. Lovers break, caresses for me, love enhanced when I've gone by. You feel me coming, a new vibration. From afar you'll see me, I'm a sensation. I'm a sensation. They worship me and all I touch. Easy eye, they catch my glance. Pleasant shudders shake their senses, for warm momentum throws their stance. You feel me coming, a new vibration. From afar you'll see me, I'm a sensation. I'm a sensation. Soon you'll see me, can't you feel me? I'm coming. Set your troubles dancing, I know the answer. I'm coming. I'm a sensation. I leave a trail of rooted people, mesmerized by just the sight. The few I touched now are disciples. Love is one, I am the light.
Sensation. Gestern Nacht hatte ich den Eindruck, müssten viele, vielen Menschen die Gefühle überbordend gewesen sein. Es war so etwa zwischen 22:30 und 00:30 in der Nacht, dass bei der Bahn der gesamte Verkehr eingestellt wurde. So jedenfalls war die Meldung, die ich gelesen habe und deretwegen ich dann auch gleich zum Bahnhof geflitzt bin, um mal zu gucken, was da eigentlich so los ist. Es war aber eigentlich gar nicht so allzu viel los. Es standen nur sehr, sehr viele Züge im Bahnhof, die sich nicht bewegten. Und es gab eine Menge von Zugbegleitungspersonal, die auf ihren Einsatz warteten. Aber es gab natürlich auch Gäste, die auf einen Zug warteten. Ich habe da zum Beispiel mit zwei Damen gesprochen, das war so gegen 00:30, als dann die Meldung kam, dass der Betrieb jetzt langsam wieder anlaufen würde. Und die beiden Damen, die wollten zum Flughafen in Frankfurt, um in den Urlaub zu fliegen. Und sie erzählten mir, dass das Flugzeug um 7 Uhr wohl fliegen sollte. Und sie aber keine Vorstellung davon hatten, wie sie noch nach Frankfurt kommen sollten in der Zeit. Es gab zwar in diesem Navigator der Bahn einen Zug, der fuhr irgendwas um 14:45 oder so etwa in dieser Dreh rum in Erfurt los und sollte dann in Frankfurt am Hauptbahnhof sein um 6:01 Uhr. Ob das allerdings alles noch gereicht hat, ich weiß es nicht. Und die beiden haben mir dann erzählt, sie seien schon so verzweifelt gewesen, dass sie zum Taxistand gegangen seien und gefragt hätten, was es denn kosten würde, wenn ein Taxifahrer sie zum Flughafen nach Frankfurt von Erfurt aus brächte. Und der Betrag, der dabei rauskam, der war so hoch, dass sie gesagt haben, ne, dann müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Es waren nämlich 1.000 Euro, die der Taxifahrer haben wollte, um nach Frankfurt zum Flughafen zu kommen. Ich sage das nicht deswegen, weil ich diesen Betrag für unangemessen halte. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen, was da angemessen und unangemessen gewesen wäre. Deswegen erzähle ich das aber auch nicht, sondern nur deswegen, weil diese beiden Damen natürlich ein Beispiel dafür sind, in welch verzweifelte Situationen man bedingt dadurch, in diesem Fall war es wohl ein Softwarefehler, der dazu geführt hat, dass der Zugfunk nicht mehr funktionierte, wenn so etwas also eintritt, was das für Verzweiflungen auslösen kann. Übrigens waren die ersten, die mir im Bahnhof da begegneten, die Kollegen von der schreibenden Zunft, die mit einer Kamera bewaffnet und mit einem Notizblock auch Eindrücke niederschrieben, um sie dann vielleicht morgen in der Zeitung wiedergeben zu können. Soweit also von einem Ereignis, das bestimmt viele Emotionen ausgelöst hat, verständliche Emotionen ausgelöst hat, Gefühle also mit anderen Worten. Aber diese Gefühle, die konnten in dem Moment jedenfalls bei vielen Menschen überhaupt nicht irgendwie abgelassen werden, sondern mit der Zeit wurden sie immer nur noch mehr und dichter. Und weil wir nun schon mal bei Gefühlen sind, habe ich dann dazu noch einen Musiktitel. Der ist von Efterklang und heißt Sentiment. Klang war das Sentiment. Wir kommen zur nächsten Rubrik, die am Mittwoch meistens ausgesendet wird und die sich mit dem Thema Wissenschaft beschäftige, was mich immer wieder so besonders fasziniert. Die Wissenschaftsecke habe ich daraus gemacht und ja, ich habe heute eine Folge 62 dazu vorbereitet, die sich mit dem Gehirn beschäftigt und was mir dabei durch den Kopf gegangen ist und was wir alles an neuen Erkenntnissen, aber auch an den Erkenntnissen über neue Wissenslücken haben zu diesem Thema darüber behandelt. Das behandelt diese Wissenschaftsecke. Es ist eben doch verdammt warm und der Kopf wird manchmal überlastet. Das Gehirn, über das dieser Beitrag jetzt gleich geht, aber kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt sehr viel mehr über das Gehirn zu erzählen als in diesem Beitrag. Es sind nur ein paar kleine Schnipsel, die ich da rausgesucht habe. Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Meine jüngste Wissenschaftsecke zum Thema Gehirn trägt die Nummer 55 und sie stammt aus dem März dieses Jahres. Also versuche ich heute ein Update dazu. Aber die Meldungen, die zu diesem Stichwort zu finden sind, sind erstens sehr viele und zweitens betreffen sie eigentlich ganz unterschiedliche Dimensionen oder Aspekte des Gehirns. Es geht ums Wahrnehmen, genauso wie ums Identifizieren, ums Gedächtnis, ums Lernen, ums Altern, ums Erkranken und Gesunden. Und um das Staunen vor unserem Hirn und seiner Leistungsfähigkeit auszudrücken, habe ich also diese Folge genannt aus dem Kosmos, den wir Gehirn nennen. Und das möchte ich unterlegen mit einem Zitat aus einem Gespräch von Spektrum der Wissenschaft mit Professor Dr. Katrin Amunds von Anfang Mai. Frau Amunds ist Direktorin des Instituts für Neurowissenschaften und Medizin am Forschungszentrum Jülich und des Cecil und Oskar Vogt Instituts für Hirnforschung am Uniklinikum der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Sie nämlich sagte auf die Frage, ob es etwas gäbe, das sie immer noch sprachlos machen würde an diesem Organ, Folgendes. Ja, seine unglaubliche Komplexität. Als ich angefangen habe, das Gehirn zu erforschen, schien alles noch sehr viel einfacher. Heute betrachten wir das Gehirn als Multiskalensystem. Das bedeutet, es gibt ganz viele Ebenen, auf denen es organisiert ist. Wir können uns Moleküle anschauen, einzelne Zellen, kleine Netzwerke von Zellen, aber natürlich auch ganz große Netzwerke. Und all diese verschiedenen Blickwinkel sind letztlich notwendig, um zu verstehen, wie das Gehirn aufgebaut ist und warum es überhaupt so funktionieren kann, wie es das tut. Zitat Ende. Und auf die Frage, was man wissen sollte, um über das Gehirn sprechen zu können, sagte sie, ich zitiere noch einmal, dass es aus etwa 86 Milliarden Nervenzellen besteht. Jede davon hat im Schnitt rund 10.000 Verbindungen. Es gibt eine ähnliche Anzahl von Gliazellen. Das sind die Zellen, die die Nervenzellen schützen, vereinfacht gesagt. Jede Nervenzelle besitzt ein Axon, das Informationen weiterleitet, und viele Dendriten, die Informationen empfangen und bündeln. Daraus entsteht ein hochkomplexes Netzwerk, das wir bislang nur sehr unvollständig verstehen. Zitat Ende. Eins dieser Rätsel ist zum Beispiel auch, warum unser Hirn so langsam arbeitet. Wie bitte? Langsam? Ja, tatsächlich, jedenfalls im Vergleich zu der theoretisch möglichen Geschwindigkeit. Im Spektrum der Wissenschaft vom 8.4.2026 ist das dargestellt. Danach können unsere Sinne 1 Milliarde Bit pro Sekunde verarbeiten. Unser Gehirn kommt aber nur auf rund 10 Bit pro Sekunde. Zwei Neurowissenschaftler vom California Institute of Technology, Jie-Yu Zheng und Markus Meister, haben ermittelt, dass selbst der Weltrekordler beim Lösen eines Rubik's Cube 5,5 Sekunden braucht, um sich die komplette Konfiguration eines solchen Cubes zu merken und noch einmal 7 Sekunden, um ihn dann mit verbundenen Augen wieder zu ordnen. Das entspricht einer Denkgeschwindigkeit von 11,8 Bit pro Sekunde. Auch bei anderen Aufgaben sieht es nicht viel besser aus. Über 50 Bit pro Sekunde kamen auch die schnellsten Denkerinnen und Denker bei keiner der Aufgaben hinaus. Rätselhaft ist das Ergebnis allerdings, weil das Gehirn sehr viel schneller sein könnte. Schon allein die Nervenbahn, die die Augen mit der Sehrinde im Gehirn verbindet, kann den Berechnungen zufolge bis zu 100 Millionen Bit pro Sekunde verarbeiten. Das Gehirn kann das auch verarbeiten. Ist die Information, welche die Sinne an das Gehirn herantragen, aber erst einmal verarbeitet, werden alle weiteren Prozesse auf einmal schleichend langsam. Eine Erklärung dafür ist zum Beispiel, dass wir erheblich an Flexibilität verlieren, wenn das Gehirn bis zum Anschlag arbeiten würde. Auf überraschende Ereignisse könnte es sich dann nicht mehr einstellen. Außerdem ist in den Berechnungen vieles nicht erfasst. Nur ein Beispiel: das Herausfiltern von Störgeräuschen aus den Hintergrundgeräuschen. Ist aber das Übersteigen der Kapazität gegenüber der tatsächlichen Leistung so immens, nämlich um den Faktor 100 Millionen, dann reichen solche Erklärungen irgendwie nicht mehr aus. Moritz Helmstetter, der Direktor des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung in Frankfurt, resümiert das mit dem Satz, ich zitiere ihn, die Berechnungen machen deutlich, dass wir noch überhaupt nicht verstanden haben, wofür das Gehirn seine Rechenkapazitäten im Detail einsetzt. Der Hirnforschung stehen da noch einige Überraschungen bevor. Zitat Ende. Und nun zur ersten Frage. Wie erkennt unser Gehirn einen anderen Menschen? Und welche Rolle spielt dabei das Hintergrundwissen, das wir über diesen Menschen haben? Diesen Fragen sind Forschende des Instituts für Psychologie der Friedrich-Schiller-Universität in Jena nachgegangen und haben ihre Ergebnisse im Forschungsjournal Cerebral Cortex veröffentlicht. Methodisch haben sie 45 Studienteilnehmende in 2 Gruppen eingeteilt. Beide Gruppen bekamen dieselben Bilder von Menschen, aber diesen Bildern wurden unterschiedliche Biografien zugeordnet. Dasselbe Gesicht war für die eine Gruppe zum Beispiel ein strenger Deutschlehrer, für die andere ein charmanter französischer Koch. Danach betrachteten alle Teilnehmenden die Gesichter erneut und das Team beobachtete zeitaufgelöst mit Hilfe von Elektroenzephalographie, was währenddessen in ihrem Gehirn passierte. Für jedes Gesicht zeigte sich dabei ein individuelles Muster an Gehirnsignalen, mit denen die Forschenden ein Machine Learning Modell trainierten. Zitat: Durch dieses Studiendesign gelang es uns, den Einfluss von personenbezogenem Wissen von den rein visuellen Informationen, die das Gesicht selbst enthält, zu trennen. So erklärt Julia Kovac, der Studienleiter, das. Denn der Computer war zwar in der Lage, sehr schnell und akkurat anhand der Muster die entsprechenden Gesichter zu erkennen, allerdings nur innerhalb einer Gruppe. Wurde das Modell dagegen mit Mustern aus dem Identifikationsprozess der anderen Gruppe getestet, erkannte es die Gesichter deutlich schlechter. Ich zitiere noch einmal, auf diese Weise konnten wir zeigen, dass personenbezogene Kenntnisse die Identitätsrepräsentation im Gehirn, also das neuronale Muster für eine Person, zwischen 250 und 350 Millisekunden nach dem Erscheinen eines Gesichts verstärken. Ein Zeitfenster, das traditionell eher mit der visuellen Verarbeitung von Gesichtern in Verbindung gebracht wird. Zitat Ende. Die Hintergrundinformationen spielten also eine wesentliche Rolle bei der Identifikation der jeweiligen Person. Oder, in den Worten von Julia Kovacs, durch unsere Studie haben wir mehr darüber erfahren, wie das Gehirn Wahrnehmung und Erinnerung bei der sozialen Erkennung miteinander verbindet. Zitat Ende. Eine neue Studie des Zentrums für molekulare Neurobiologie in Hamburg und des Mannheimer Zentrums für translationale Neurowissenschaften der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg beleuchtet eines der hartnäckigsten Rätsel der Neurowissenschaften. Wie kann das Gehirn stabile Erinnerungen bewahren, wenn sich die physischen Strukturen, die diesen Erinnerungen zugrunde liegen, ständig verändern? Das Gehirn speichert Erinnerungen nämlich in verteilten Netzwerken von Nervenzellen, die durch Synapsen miteinander verbunden sind. Synapsen sind nun jedoch sehr dynamisch. Sie können ihre Stärke kontinuierlich verändern und sogar über Tage und Wochen hinweg vollständig verschwinden und dann wieder auftauchen. Trotz dieser hohen Dynamik können Erinnerungen bis zu einem ganzen Leben lang bestehen bleiben. Wie das Gehirn diesen Widerspruch auflöst, ist bislang weitgehend unklar. Was in früheren Studien vermutet worden ist, konnte nun im lebenden Gehirn gezeigt werden. Starke synaptische Verbindungen blieben bevorzugt erhalten. Schwächere werden schneller abgebaut. Simon Wiegert vom Mannheimer Zentrum für translationale Neurowissenschaften ergänzt das wie folgt, ich zitiere ihn. Darüber hinaus sorgt die Summe vieler Synapsen für die Stabilität der Informationen. Ein Mechanismus, der für die langfristige Speicherung von Erinnerungen entscheidend sein könnte. Mit der Methode der Optogenetik verfolgte er zusammen mit Cynthia Reiss dendritische Dornen im Gehirn von wachen Mäusen. Und auf diese Weise konnten sie einen direkten Zusammenhang zwischen der funktionellen Stärke dendritischer Dornen und ihrem Schicksal im lebenden Gehirn herstellen. Etwas, das bisher in keiner Studie gelungen war. Eine hohe neuronale Aktivität korreliert mit einer stabilen Verbindung der Synapsen. Darüber hinaus konnten die Wissenschaftler auch erstmals im lebenden Gehirn bestätigen, dass größere Synapsen nicht nur stabilere sind als kleinere, sondern dass diese größeren Synapsen auch stärkere Synapsen darstellen. Eine weitere wichtige Erkenntnis aus dieser Studie war, dass trotz der hohen Variabilität einzelner Synapsen über die Zeit hinweg die Signalübertragung auf der Ebene der dendritischen Äste konstant war. Das Gehirn also einen zuverlässigen Informationsfluss auf dieser Ebene aufrechterhält. Diese Stabilität der Informationsübertragung wurde auch auf der Ebene der Nervenzellen beobachtet. Sie zeigten über mehrere Sitzungen hinweg zuverlässige Reaktionen auf dieselben Reize. Die Studie hilft übrigens auch, die Mechanismen, die neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer zugrunde liegen, deren wesentliches Merkmal ein früher Verlust von Synapsen ist, besser zu verstehen. Was schützt vor Demenz? Mit dieser Frage befasst sich die Forschung schon geraume Zeit. Als sicher gilt, dass Schulbildung einer dieser Faktoren ist, der eine Rolle spielt. Je länger jemand zur Schule geht und je höher sein Bildungsabschluss, desto geringer das spätere Demenzrisiko. Ist aber Prävention nur bis zum Ende der Schulbildung möglich? Oder lassen sich Effekte auf das spätere Demenzrisiko, die man aus älteren Studien kannte, womöglich damit erklären, dass sich Menschen mit höherer Bildung im Schnitt gesünder verhalten, etwa weniger rauchen oder trinken? Und dass sie mehr Geld verdienen oder andere Jobs machen? Ist also gar nicht die Schulbildung selbst der Schutzfaktor, sondern das aus ihr folgende Leben? Das haben Forschende aus Großbritannien mit einer Auswertung der UK Biobank herauszubekommen versucht. Das ist eine weltweit nahezu einzigartige Datenbank, die Informationen von Hunderttausenden Patienten enthält. Aus ihnen lässt sich beispielsweise ablesen, wie lange jemand zur Schule gegangen ist, wie hoch sein Einkommen ist, welchen Job er hat, ob er trinkt, raucht oder an Diabetes oder Bluthochdruck leidet. Mit diesen Daten lässt sich auch das Schicksal jedes Einzelnen 15 Jahre lang nachverfolgen. Und sie zeigen, ob die Person im Laufe ihres Lebens eine Demenz entwickelt hat. Als die Forscherinnen aber statistisch ermittelten, ob nicht andere Faktoren den Zusammenhang erklären könnten, machten sie eine bemerkenswerte Entdeckung. Bildung schützte demnach vor allem deshalb vor Demenz, weil sie die Probanden häufiger in geistig anspruchsvolle und, wie es in der Studie heißt, komplexe Berufe führte. Der Faktor Arbeit erklärt der Studie nach über 70% des schützenden Bildungseffekts auf das Gehirn. Experten sehen darin eine ermutigende Botschaft. Zitat: Mit dem letzten Zeugnis ist also noch nichts verloren. Das sagt der Psychologe und Epidemiologe René Thirion, der am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in Greifswald forscht. Ich zitiere ihn weiter: Für unsere Hirngesundheit scheint es viel wichtiger zu sein, was wir nach der Schule tun, dass wir uns ein Leben lang geistig fordern, sagt er. Wie die Zusammenhänge genau sind, weiß man allerdings aufgrund der Studie noch nicht, weil die Differenzierung nach Berufen nur nach zwei Kategorien erfolgen konnte: komplexe und weniger komplexe. Aus älteren Arbeiten hat man allerdings Hinweise darauf, dass abwechslungsreiche Tätigkeiten, die einen geistig fordern und mit Menschen in Kontakt bringen, gut als Prävention sind. Schlecht sind jene, die uns entweder dauerhaft überfordern und unter Stress setzen oder in denen wir immer wieder das Gleiche tun und der Kopf passiv herumdümpelt. Und es gibt auch erste Vermutungen, wie genau eine geistig fordernde Arbeit das Gehirn verändern könnte. In einer anderen Studie maßen Forschende die Konzentration von knapp 5000 Proteinen im Blutplasma ihrer Probanden. Einige davon stammen aus dem Gehirn, wo sie beispielsweise daran beteiligt sind, zu regulieren, wo neue Synapsen sprießen, also neue Verknüpfungen zwischen Hirnzellen gebildet werden. Manche dieser Proteine stehen im Verdacht, die Neubildung auszubremsen. Und wer einer geistig fordernden Tätigkeit nachging, hatte weniger dieser Bremsproteine im Blut. Was im Umkehrschluss heißt, dass sich schneller neue Verknüpfungen bilden könnten. Diese Beobachtung passt zu einer der gängigsten Erklärungen, warum uns geistige Arbeit länger gesund im Kopf hält. Sie sorgt dafür, dass sich neue Verknüpfungen im Gehirn bilden. Aus der Schlafmedizin weiß man, dass das Gehirn jeden Tag solche Verbindungen zwischen den Nervenzellen neu knüpft und überschüssige kappt, sobald wir nachts schlafen. Neuroplastizität nennen Forschende das. Wer regelmäßig Reize für neue Verknüpfungen setzt, dessen Hirn ist wahrscheinlich engmaschiger verdrahtet und arbeitet effizienter. Wenn nun im Rahmen von neurodegenerativen Erkrankungen wie einer Demenz Hirngewebe zugrunde geht, kann solch ein besser verknüpftes Gehirn das länger kompensieren. Experten nennen das kognitive Reserve. Und wie lässt sich diese Erkenntnis nun in den Alltag integrieren? Wie fängt man damit an, sich mehr zu fordern? Thirion sagt dazu: Abwechslung einbringen und Neues wagen, wo und wann es geht. Und Neues lässt sich auch in der Freizeit entdecken. Zitat: Tanzen ist zum Beispiel eine wunderbare Sache, sagt Thirion. Da müsse man sich unterhalten, darauf achten, sich nicht auf die Füße zu treten und man komme sogar ins Schwitzen. Eine, wie Thirion endet, sehr komplexe Geschichte, die übrigens nachweislich dazu führt, dass Hirnregionen wachsen, die für das Gedächtnis wichtig sind und die Gedächtnisleistung sich verbessert. Mit Verletzungen des Gehirns nach sensorischen Verletzungen, wie zum Beispiel Lärmschäden, haben sich Forschende der Ludwig-Maximilian-Universität in München befasst. Sie haben mit ihrer Arbeit aufgeklärt, wie das Gehirn